gerechnet. In den vergangenen Tagen hatte Verdi mit Warnstreiks unter anderem in Verwaltungen, Schulen, Unikliniken und beim Winterdienst den Druck weiter erhöht. In der Ukraine gibt es offenbar offizielle Planungen für eine Neuwahl des Präsidenten und ein Referendum über ein mögliches Friedensabkommen mit Russland. Nach einem Bericht der Financial Times wird Präsident Selenskyj die Pläne noch in diesem Monat vorstellen. Seine reguläre Amtszeit war im Mai 2024 abgelaufen. Mit Blick auf das Kriegsrecht in der Ukraine hat Selenskyj Neuwahlen bislang abgelehnt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die Staaten der Europäischen Union zu raschen Wirtschaftsreformen aufgerufen. Die Mitgliedsländer müssten die Hürden einreißen, die die EU daran hinderten, ein echter globaler Riese zu sein, sagte von der Leyen im Europaparlament. Als Beispiel verwies sie auf den Finanzmarkt, bei dem es in jedem Land eigene Regeln gebe. Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs beraten morgen in Belgien über Wege aus der Krise der europäischen Wirtschaft. Und das Wetter in Norddeutschland: viele Wolken, ab und zu Regen, ganz im Norden auch mit Schnee bei 1 bis 9 Grad. Das war der kurze Überblick und nun zurück zu Sebastian Ottowitz.
Vielen Dank. 10.46 Uhr ist es. Wird es wieder weitere Warnstreiks an Schulen, Hochschulen und Unikliniken geben, in Ämtern und Behörden, bei Straßenmeistereien? Heute geht es in Potsdam, wie eben gehört, in die dritte Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder. Die Gewerkschaften fordern ja ein verbindliches Arbeitgeberangebot, mehr Gehalt, kürzere Laufzeiten. Die Arbeitgeber signalisieren, dass sie ihre Vorstellungen weiter konkretisieren und an einzelnen Punkten auch anreichern könnten. Aber es sind noch viele Fragen zwischen den beiden Tarifparteien strittig. Die Beschäftigten jedenfalls, die haben gestern nochmal lautstark Druck gemacht. Mehrere tausend Angestellte des öffentlichen Dienstes sind auf die Straße gegangen. Allein in Kiel und Hannover waren es fast 5000. Auch in Hamburg fordern, angefangen von den Schleusenmeistern bis hin zu den studentischen Hilfskräften, die Beschäftigten mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Perspektiven. Was Sie sich von der nächsten Verhandlungsrunde erhoffen, haben Sie unserer Reporterin Andrea Brack-Penja erzählt.
Fatih Çalışkan hat vor 10 Jahren an der Schleuse am Tiefstack in Hamburg seinen Traumberuf gefunden. Er hat eine Ausbildung zum Schleusenmeister gemacht.
Also man hat wieder was Neues gelernt. Man kam mit einem Lächeln raus und hat gesagt, morgen komme ich wieder.
Heute ist er Bezirksvorsteher, hat die Aufsicht über die 23 Kollegen, die die Schleusen in Hamburg bedienen. Der Job an den Schleusen ist komplex, erfordert viel Fachwissen. Neue Kollegen anzuwerben sei schwer, erzählt Çalışkan. Sie würden an den Schleusen am Hamburger Hafen oder im Umland 200 bis 400 Euro mehr verdienen. Viele Bewerber würden es sich nach dem Gespräch anders überlegen.
Die kommen hierher mit Elan und wollen was Neues erleben, einen neuen Job haben. Man erzählt alles und dann kommt es zum Entgeltgruppe. Und dann heißt es, ja, das ist zu wenig. Und dann gucken sie sich herum und sagen, ja, da draußen ist ja noch bessere Bezahlung, dann gehe ich dann lieber dahin.
Auch deshalb unterstützt der 36-Jährige die Forderungen der Gewerkschaften und streikt. Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder wollen sie 7% mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro mehr im Monat. Nicht nur wichtig, um den Job attraktiver zu machen. Die Lebenshaltungskosten in Hamburg seien zu hoch und die jetzige Bezahlung zu niedrig.
Ich habe Kollegen, die Familien ernähren müssen. Und sie wissen ja selbst, wie schwer das ist gerade, mit allen Preisen, die explodieren.
Er selbst verdient rund 4.000 Euro brutto in einer hohen Entgeltgruppe. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel ist Verhandlungsführer in der dritten Tarifrunde mit den Gewerkschaften. Ihre Forderungen sieht er als überzogen und lässt auf Anfrage mitteilen:
Natürlich verdienen die Beschäftigten der Länder Wertschätzung, nicht zuletzt durch angemessene Lohnerhöhungen. Aber die geforderte Lohnerhöhung passt nicht in die Zeit.
Ortswechsel. An der Uni Hamburg engagieren sich studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte und Tutoren dafür, überhaupt in den Tarifvertrag aufgenommen zu werden. Allein an der Uni Hamburg sind 1400 beschäftigt. Adrian Hauser studiert im dritten Semester Geografie und arbeitet nebenbei als Tutor. Er unterstützt die Erstsemester und entlastet die Dozenten. Er wünscht sich einen sicheren Arbeitsplatz.
Mein Vertrag läuft jetzt in 2 Monaten aus und dann muss ich hoffen, ob ich noch einen neuen Vertrag bekomme. Jetzt vor allem aktuell mit der Kürzungspolitik natürlich ein großes Fragezeichen immer. Und damit natürlich schon finanzielle Sorgen, die damit einhergehen.
Die unsicheren Arbeitsbedingungen würden zuletzt auch den Unis schaden, sagt der 21-Jährige.
Es sorgt dafür, dass sich jeder studentisch Beschäftigte doppelt und dreifach überlegt, ob er nochmal an der Uni arbeitet. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Dann leidet die Wissenschaft drunter, die Betreuung der Studierenden leidet drunter. Ich gebe ja selber ein Tutorium, das heißt, ich habe unmittelbar Kontakt mit den Studierenden.
Seit 2019 kämpfen studentische Beschäftigte wie Adrian für einen Tarifvertrag. Hamburgs Finanzsenator Dressel sieht dagegen keinen Bedarf. Man wolle nicht in die Autonomie der Hochschulen eingreifen, teilt er mit. Eine schwierige Ausgangslage für Adrian Hauser und Fatih Caliskan. Die Verhandlungsrunde startet erst. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
NDR Info. Kultur.
Eine der größten Kunstsammlungen der australischen Ureinwohner befindet sich nicht in Australien, sondern in der Schweiz. Die Fondation Opal besitzt mittlerweile mehr als 2000 Aborigines-Kunstwerke. Das Genfer Museum Rath zeigt noch bis Mitte April eine beeindruckende Auswahl davon, und zwar nur von Künstlerinnen. Patricia Wern.
Die Musik des Didgeridoos ist tief in der Kultur der Aborigines verwurzelt. Sie spiegelt die spirituellen und historischen Elemente der Ureinwohner Australiens wider und gleichzeitig ihre Verbindung zur Natur, genauso wie die Malerei der indigenen Völker. Das Museum Rath in Genf legt in seiner aktuellen Ausstellung den Fokus auf zeitgenössische Kunstwerke von Frauen.
In den Aborigines-Gesellschaften in Australien sind Männer und Frauen gleichgestellt. Dennoch sind Männer und Frauen nicht Träger derselben Geschichten und haben verschiedene Zugänge zu Wissen. Deshalb haben wir uns entschieden, eine Ausstellung zu gestalten, die Frauen gewidmet ist. Wir wollen auch versuchen, eine Art Panoramablick auf diese weibliche Perspektive in der künstlerischen Umsetzung zu bieten.
Sagt der Kurator der Ausstellung Samuel Gross und hebt hervor, dass die Künstlerinnen in ganz unterschiedlichen Regionen leben, vielfältige künstlerische Techniken anwenden und verschiedene Materialien verwenden. Acryl auf Leinwand, ausgehöhlte Baumstämme oder die bevorzugte Ausdrucksweise von Nongirmiya Marvili.
Hier sehen wir ein Bild auf Holzrinde. In der Region, aus der die Künstlerin stammt, gibt es traditionell eine starke Verbindung zu Wasser, Regen und Donner. Dieses Bild zeigt einerseits den Beginn der Regenphase und stellt gleichzeitig den lauten Knall des Donners sowie die Geräusche eines Gewitters dar.
Und dennoch wirkt dieses Bild, das hauptsächlich in hellen Ocker- und Brauntönen gemalt ist, so gar nicht laut. Aber man verspürt eine starke Wirkung, eine fließende Bewegung, die von dem Bild ausgeht. Kontrasten begegnet man in der Ausstellung immer wieder. Die Kunstwerke enthalten gleichzeitig traditionelle und moderne Komponenten. Sie wirken auf den ersten Blick abstrakt, haben aber auch figurative Elemente. Mit ihren Werken wollen die Künstlerinnen das kulturelle Erbe der Aboriginals lebendig halten. Die Traumzeit als zentrales spirituelles Konzept erzählt die Schöpfungsgeschichten ihrer Vorfahren. Die Besucher der Ausstellung schätzen die verschiedenen Ausdrucksformen der Künstlerinnen.
Ich mag die Punktmalerei und die Kunst der Aboriginals, aber nicht die ganz bunten Werke, sondern die traditionellen, vor allem die Bilder auf Holzrinden. Und die Ausstellung ist gut, um die weibliche Kunst zu fördern.
Sagt die Schweizerin Florence. Und die Schwedin Tina, die in Genf Urlaub macht, hat vor allem eines beeindruckt.
There was this artist who started painting when she was 100 years old, which I thought was so cool and so hopeful for all of us who are not artists yet.
Da war diese Künstlerin, sagt sie, die erst mit 100 Jahren angefangen hat zu malen, was wirklich toll ist, und das macht uns allen, die wir noch keine Künstlerinnen sind, Hoffnung.
NDR Info. Standpunkte.
Im Dezember hat Australien als erstes Land ein umfassendes Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren eingeführt. Andere Länder erwägen ebenfalls ein Verbot, Dänemark zum Beispiel oder Großbritannien und Spanien. Aus Anlass des Safer Internet Day gestern hat auch bei uns in Deutschland diese Debatte wieder an Fahrt aufgenommen. Unser Gastkommentar dazu, der kommt heute von Leila Al-Serouri, Politikchefin beim Handelsblatt. Sie findet, Diese Debatte sollte über ein Verbot für Kinder hinausgehen.
In der CDU mehren sich Stimmen, die ein Verbot befürworten. Eine stärkere Regulierung der Plattformen ist tatsächlich längst überfällig, denn Instagram oder TikTok sind darauf ausgelegt, Abhängigkeiten zu erzeugen, um die Nutzer möglichst lange am Bildschirm zu halten. Für Erwachsene mag das ja noch eine freie Entscheidung sein, wie der Konsum von Alkohol. Bei Kindern und Jugendlichen aber sollte der Gesetzgeber einschreiten, denn die Folgen sind gut belegt. Aufmerksamkeitsspannen nehmen ab, Depressionen zu. Aber es geht nicht nur um Jugendschutz. Durch den übermäßigen Gebrauch sozialer Medien verroht auch der öffentliche Diskurs zunehmend. Deshalb kann ein Verbot für Kinder nur der erste Schritt sein. Bezeichnend ist, dass Brüssel bisher vor strengeren Maßnahmen gegen US-Digitalkonzerne zurückschreckt, um Donald Trump nicht zu verärgern. Europa sollte aber nicht erpressbar sein. Schon gar nicht für US-Konzerne, die Milliarden damit verdienen, Kinder und Jugendliche süchtig zu machen.
Das war die Meinung von Leyla Al-Serouri vom Handelsblatt. Der Reutlinger Generalanzeiger betont, dass ein kompletter Social-Media-Verzicht für Jugendliche, trotz bekannter Risiken, kaum realistisch sei.
Eine gesetzlich verordnete Altersbeschränkung ist zwar aus Datenschutzgründen technisch nicht lückenlos durchsetzbar, sie ist aber eine Argumentationshilfe für Eltern und Lehrer, ihren Sprösslingen handyfreie Zeiten und Räume zu verordnen. Smartphone weg beim Familienessen, in der Schule, abends ab 20 Uhr. Unsere Welt ist digital. Die Lösung ist nicht totaler Verzicht, sondern dosierter Konsum.
Wir kommen jetzt noch zu einem anderen Thema, nämlich Gewalt in Deutschland. Die ist weit verbreitet, im Alltag, in Familien, in Partnerschaften. Das zeigt die sogenannte Dunkelfeldstudie im Auftrag der Bundesregierung. Danach wird nur ein Bruchteil der Gewalttaten in Beziehungen überhaupt erst angezeigt, nämlich nur knapp 5%. Die Rheinzeitung in Koblenz kritisiert, dass wichtige Gesetze erst jetzt auf den Weg gebracht werden.
Als sei die Gewalt eben Privatsache. Etwa die elektronische Fußfessel, die Täter auf Abstand halten soll, oder die geplante härtere Bestrafung von K.O.-Tropfen, von denen laut Studie erschreckend viele betroffen sind. Beides ist überfällig. Solange Schutz ein Glücksspiel bleibt, wird auch das Dunkelfeld nicht kleiner werden. Und die aktuelle Studie ist nur ein erster Schritt auf einem sehr langen Weg.
Die Neue Osnabrücker Zeitung macht deutlich, Verantwortung trägt auch jeder Einzelne, indem er oder sie hinschaut.
Politik kann nicht ändern, was wir als Menschen im Alltag als akzeptabel empfinden. Wenn wir Wegsehen mit Privatsache der anderen verwechseln, wenn wir übergriffiges Verhalten im öffentlichen Raum verharmlosen oder wenn wir Gewalt in Beziehungen tabuisieren, dann bleibt ein jeder Teil des Problems.
Und der Südkurier in Konstanz wertet die Ergebnisse der BKA-Dunkelfeld-Studie als Armutszeugnis. Nicht aber für die Opfer, sondern für den Staat.
Wer auf den Mut von Betroffenen hofft, sich aus Gewaltbeziehungen zu lösen, statt Sicherheit zu garantieren, nimmt das Leid billigend in Kauf. Gewalt verschwindet nicht, weil sie niemand meldet. Sie eskaliert. Frauen zahlen den höchsten Preis. Sie werden schwerer verletzt, haben mehr Angst, fürchten öfter um ihr Leben. Wer versucht, dem zu entkommen, landet nicht selten vor verschlossenen Türen. Frauenhäuser sind so überfüllt wie unterfinanziert. Einen Rechtsanspruch auf einen Platz soll es geben in 6 Jahren.
Das waren unsere Standpunkte. Heute hat sie Betül Sarikaya zusammengestellt. Benjamin Netanyahu ist zu Gast im Weißen Haus heute. Schon wieder, muss man sagen. Was von dem heutigen Besuch zu erwarten ist, das besprechen wir gleich ausführlich nach unseren nächsten Nachrichten.
NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
Um 11 Uhr mit Emily Seidel. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder nehmen Gewerkschaften und Arbeitgeber heute ihre Verhandlungen wieder auf. Beide Seiten teilten mit, man liege in vielen Punkten noch weit auseinander. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Volko Damm.
Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund fordern für die mehr als 900.000 Tarifbeschäftigten der Länder unter anderem 7% mehr Geld, mindestens aber 300 Euro zusätzlich. Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Hamburgs Finanzsenator Dressel, wies diese Forderung auf NDR Info als astronomisch zurück. Der SPD-Politiker sagte, alle Länder seien in akuten Finanznöten. In den Landeshaushalten sieht Verdi allerdings deutlich mehr Spielraum. Dressel dürfe seine Seite nicht arm rechnen, sagte der Vorsitzende Wernicke auf NDR Info. Er sprach von Mehreinnahmen der Länder von 5,2% im vergangenen Jahr. Eine Steigerung, von der andere Gebietsebenen nur träumen könnten, so Wernicke. Diese Rechnung geht wiederum für den Verhandlungsführer der Arbeitgeber nicht auf. Mit Mehreinnahmen aus vergangenen Jahren ließe sich die Tarifsteigerung der Zukunft nicht bezahlen, so Dressel.
Die Lufthansa hat den geplanten Streik der Pilotengewerkschaft Cockpit und der Flugbegleiterorganisation UFO kritisiert. Cockpit und UFO haben ihre Mitglieder für morgen dazu aufgerufen, den ganzen Tag lang die Arbeit niederzulegen. Aus Frankfurt am Main, Roman Warschauer.
Die Lufthansa kritisiert den Streikaufruf als unverhältnismäßig. Er treffe die Fluggäste extrem hart, heißt es von dem Unternehmen. Auf der Internetseite der Airline heißt es, man prüfe derzeit die Auswirkungen auf den Flugplan. Gäste, deren Flüge betroffen seien, würden automatisch informiert. Aus der Erfahrung der vergangenen Streiks dürften die Auswirkungen aber drastisch sein und ein Großteil der Lufthansa-Flüge morgen ausfallen, vor allem an den Drehkreuzen Frankfurt und München. Aber auch etwa in Berlin, Hamburg, Stuttgart oder Köln-Bonn wird zum Streik aufgerufen. Auch bereits heute kann es zu einzelnen Flugausfällen kommen. Bestreikt werden die Lufthansa und ihre Tochter Lufthansa Cityline. Nicht betroffen sind andere Konzern-Airlines wie etwa Eurowings, Discover oder die ausländischen Töchter.
Der heutige 11. Februar ist wegen seiner Zahlenfolge 112 der Tag des Notrufs. Und pünktlich dazu wird wieder über die geplante Reform des Notfallsystems debattiert. Bundesweit einheitliche Qualitätsstandards für den Rettungsdienst gibt es bisher nämlich nicht. Aus Berlin, bitte Sönnigsen.
Die schwarz-rote Bundesregierung konnte sich bislang nicht auf einen Gesetzentwurf einigen. Grundsätzlich ist sie sich aber einig, dass eine Reform dafür sorgen soll, dass überfüllte Notaufnahmen und der Rettungsdienst entlastet werden und Patienten im Notfall besser versorgt werden sollen. CDU, CSU und SPD wollen, dass Patientinnen und Patienten in Zukunft besser durch das Notfallsystem gesteuert werden. Denn längst nicht jeder oder jede, die den Notruf wählt, ist wirklich ein Fall für den Rettungswagen. Häufig reicht zum Beispiel ein Termin in einer Notfallpraxis oder eine telemedizinische Behandlung per Video.
In Kanada sind mindestens 9 Menschen durch Schüsse getötet worden. Nach Angaben der Polizei in der Provinz British Columbia wurde auch die mutmaßliche Schützin tot aufgefunden. 7 Menschen wurden demnach an einer Schule in der Ortschaft Tumbler Ridge erschossen und 2 weitere tot in einem Haus entdeckt. Etwa 25 Menschen seien verletzt worden, so die Polizei. Die Hintergründe sind unklar. Der 5. Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina läuft. Unter anderem in der nordischen Kombination stehen die Medaillenchancen für Deutschland gut. Aus dem ARD-Olympiateam Achim Scheu.
Zur Halbzeit des Wettbewerbs liegt Vinzenz Geiger auf Platz 8 in der nordischen Kombination nach dem Skispringen von der Normalschanze. Er geht mit umgerechnet 29 Sekunden Rückstand auf den Führenden in die Loipe. Das wird richtig spannend. Die Entscheidung fällt ab 13.45 Uhr in der Loipe. Insgesamt liegt das Streckenprofil den laufstarken deutschen Athleten. Im Anschluss dann liegt der Fokus bei den Biathletinnen um Franziska Preuß. Sie gehen im Einzel über 15 Kilometer an den Start. Beste Medaillenchancen haben auch heute wieder die Rodlerinnen und Rodler, diesmal im Doppelsitzer bei Frauen und Männern. Vor allem Tobias Wendel und Tobias Arlt gehören hier ganz klar zu den Top-Favoriten.
Das waren die Nachrichten.
NDR Info. Wetter- und Verkehrsservice.
Viele Wolken heute am Himmel über Norddeutschland. Es regnet ab und zu, zumindest ganz im Norden kann auch noch Schnee dabei sein. Die Höchstwerte 1 bis 9 Grad. An den Temperaturen ändert sich morgen nichts. Und auch sonst bleibt ein ähnlicher Eindruck, stark bewölkt, Regen oder Schneeregen. Am Freitag dann gebietsweise noch Schnee oder Regen. Von Norden her trockener, minus 1 bis plus 6 Grad. NDR Info ist hier mit dem Verkehrsservice. Aktuell haben wir nur eine Meldung, die kommt von der A24 Berlin-Hamburg. Hier ist die Autobahn zwischen Wöbelin und Hagenow wegen Bauarbeiten noch bis morgen Nachmittag 16 Uhr gesperrt. Und das betrifft beide Richtungen. NDR Info um 5 nach 11 mit Sebastian Ottowitz. Er ist inzwischen sowas wie ein Dauergast im Weißen Haus. Benjamin Netanyahu, Israels Premier. Er kommt heute schon zum 7. Mal zu Donald Trump. Wohlgemerkt, seitdem der vor gut einem Jahr wieder ins Amt gekommen ist. Zuletzt ging es fast immer um die Situation in Gaza und die gemeinsamen Pläne von Trump und Netanyahu für eine Zukunft des Palästinensergebietes. Worum es heute geht, daraus wird eher ein Geheimnis gemacht. Klar ist aber, in Israel geht der Blick, und zwar ein sorgenvoller Blick, gerade vor allem in Richtung Iran. Bettina Meyer erklärt uns, welche Erwartungen es an diesen Besuch in Israel gibt.
Es ist das 7. Mal, dass Israels Premier Netanyahu während Trumps aktueller Amtszeit zu einem Besuch ins Weiße Haus reist. Die wichtigen Treffen finden hinter verschlossenen Türen statt. Die Geheimniskrämerei ist groß. Wieder spekulieren die israelischen Medien, wann eine Eskalation zwischen den USA und dem Iran bevorsteht, ob Israel angegriffen wird oder selbst angreift. Jedes Detail wird analysiert. So findet es der ehemalige Vorsitzende des israelischen Sicherheitsrates Eyal Hulata im israelischen Radio merkwürdig, dass das Treffen, das für kommende Woche geplant war, auf diese Woche vorverlegt wurde. Das zeigt, dass Netanyahu nicht genau weiß, was Präsident Trump plant. Die Frage ist, ob Trump in den Verhandlungen mit dem Iran Positionen aufgeben will, die für Israel von Bedeutung sind. Vor allem muss der Ministerpräsident sicherstellen, dass die amerikanische Politik nicht in Zugeständnisse abrutscht, die am Ende keine Ergebnisse bringen. Israel fordert, dass ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran nicht nur das Atom-, sondern auch das Raketenprogramm des Iran einschließt. Militärexperten gehen von etwa 2000 ballistischen Raketen aus, die der Iran noch im Arsenal hat. Darunter auch Langstreckenraketen, die bis zu 2000 Kilometer weit fliegen können. Gilad Erdan leitet das Zentrum für Diplomatie und internationale Kooperation beim MISCAF-Institut für nationale Sicherheit. Wie viele Israelis denke ich, dass man für den Erfolg dieses Treffens beten sollte. Es kann noch immer zu einer Eskalation kommen. Solange der Iran offen Programme vorantreibt, die auf die Zerstörung Israels abzielen, müssen wir den richtigen Zeitpunkt finden, falls es keinen amerikanischen Angriff geben sollte. Ich gehe davon aus, dass Netanyahu auch darüber sprechen wird, dass ein Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran Israel nicht einschränken darf. Dass Israel den Iran abermals allein angreift, gilt derzeit als unwahrscheinlich. Ein weiterer Punkt bei den Verhandlungen, der Israel wichtig ist, sind die Proxys des Iran, unterstützende Terrororganisationen wie die Hisbollah im Libanon oder die Houthis im Jemen. Sie werden weiter mit Geld und Waffen versorgt, um Israel angreifen zu können, so Experten. Der Iran ist aber lediglich bereit, über sein Atomprogramm zu sprechen, heißt es, und fordert, dass sich Israel nicht in die Gespräche einmischt. In Jerusalem ist man derzeit skeptisch, was einen Erfolg der Verhandlungen angeht. Aber auch die Skepsis gegenüber Netanyahu ist groß, Oppositionspolitiker Benny Gantz. Mich beunruhigt, dass ich höre, dass keine militärischen Vertreter mit Netanyahu reisen. Ich verstehe, warum bei manchen Gesprächen die Offiziere draußen bleiben müssen und die Politiker drinnen. Aber eine Reise ohne professionelle Militärberater ist ein bisschen verdächtig. Wer weiß, was dort im Raum beschlossen wird. Israelische Medien berichten, Netanyahu werde mit Trump voraussichtlich aktuelle Geheimdienstinformationen über das iranische Raketenprogramm teilen und über das Massaker, das das Regime an seinen eigenen Bürgern verübt hat. Auch um Gaza soll es gehen, sagte Netanyahu selbst vor seiner Reise, blieb sonst aber vage. Bis voraussichtlich Donnerstag soll Netanyahu in den USA bleiben. Ein erstes Treffen mit Trump ist für den Abend geplant.
Unsere Korrespondentin in Tel Aviv, Bettina Meyer, über die Erwartungen an den nächsten Besuch von Israels Premier Netanyahu im Weißen Haus bei US-Präsident Donald Trump.
NDR Info. Norddeutschland.
Schwere Vorwürfe gibt es gegen eine Kindertagesstätte mit privatem Träger in Bad Iburg in Niedersachsen. Eltern behaupten, dass die Mitarbeitenden den Kindern unter anderem das Trinken verweigert und sie in einen dunklen Flur eingesperrt haben sollen. Das Kindeswohl sei gefährdet, heißt es. Ob der Betrieb trotz dieser Vorwürfe jetzt weiterläuft, erklärt uns Caroline Kempe.
Ja, aber das Team sei Ende Januar ausgetauscht worden, erklärt Geschäftsführer Tim Elmer. Es sei einfach nicht mehr möglich gewesen, ein Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Beschäftigten herzustellen. Inzwischen ist auch die Stadt Bad Iburg informiert. Bürgermeister Daniel Große-Albers erklärt, 6 Kinder haben inzwischen die Kita verlassen. Große-Albers betonte gegenüber dem NDR, dass es sich bei den Vorwürfen natürlich erst einmal nur um Behauptungen handelt, die ihn aber zutiefst erschüttern. Und gleichzeitig sei er überrascht, denn die ersten Vorwürfe soll es schon im November gegeben haben. Das bestätigte der Kita-Träger.
In Mecklenburg-Vorpommern will die Landesregierung die Mietpreisbremse wegen des angespannten Wohnungsmarktes, vor allem in Tourismusgebieten, ausweiten. Bislang galt sie ja nur für Rostock und die Stadt Greifswald. Welche Orte jetzt noch dazukommen, das sagt uns Bernd Karlauch.
Genau 8 Orte entlang der Küste, nämlich Binsk, Gramüritz, Heringsdorf, Kühlungsborn, Rerik, Sellin, Zingst und Zinnowitz. Dort dürfen die Mieten bei Neuverträgen künftig höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, so das Innenministerium. Bei bestehenden Mietverhältnissen darf innerhalb von 3 Jahren die Miete um maximal 15% steigen. Neubauten und umfassend modernisierte Wohnungen sind von der Mietpreisbremse ausgenommen, heißt es. Die Entscheidung der Landesregierung beruht auf einem externen Gutachten. Demzufolge liegen in allen 8 Gemeinden mindestens 2 gesetzliche Kriterien für einen angespannten Wohnungsmarkt vor. Etwa überdurchschnittlich stark steigende Mieten, eine überdurchschnittliche Mietbelastung und geringer Leerstand bei hoher Nachfrage.
Die Stadt Hamburg und die Schweizer Reederei MSC wollen den Hafenkonzern Hala von der Börse nehmen. Das soll Kosten sparen und den beiden Eigentümern die komplette Kontrolle über die Hala sichern. So plant es die Stadt, die künftig knapp die Mehrheit an der Hala behält. Am Abend wurde der Zeitplan vorgestellt. Dietrich Lehmann.
Es wird das Ende eines Kapitels in der mehr als 140-jährigen Geschichte der Hala, des größten Hafenkonzerns in Hamburg. Fast 2 Jahrzehnte nach dem Börsengang sollen die Hala-Aktien nicht mehr frei gehandelt werden. Möglich ist das, weil Stadt und MSC inzwischen zusammen mehr als 95% der Anteile halten. MSC, die größte Reederei der Welt, hatte 2023 angekündigt, bei der Hala einzusteigen. Bis Frühjahr sollen Gutachter nun einen Preis ermitteln, zu dem die verbliebenen Aktionäre entschädigt werden, das sogenannte Squeeze-Out. Darüber abstimmen muss allerdings noch die Hauptversammlung, voraussichtlich im Juni. Das gilt wegen der Mehrheitsverhältnisse aber als Formsache. MSC hat sich gegenüber der Stadt und der Hala verpflichtet, in diesem Jahr mindestens 500.000 Container zusätzlich nach Hamburg zu bringen. Dass durch die neue Kooperation Beschäftigung abgebaut wird, hat Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard explizit ausgeschlossen.
An vielen Hochschulen in Schleswig-Holstein sind die Studentinnen in der Überzahl. Die meisten Professuren werden aber von Männern besetzt. Gleiche Karrierechancen für Frauen und Mädchen an Hochschulen und in der Forschung, das ist das Ziel der Vereinten Nationen am heutigen Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Dazu Astrid Wulff.
Etwa jede 4. Professur an der FH Westküste und der Hochschule für angewandte Wissenschaften, kurz HAW in Kiel, ist von einer Frau besetzt. An der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und der Universität zu Lübeck ist es etwa jede 3. Professur. Frauen in wissenschaftlichen Spitzenpositionen sind nach Angaben der Hochschulen vielerorts deutlich in der Unterzahl, wenn auch bei steigender Tendenz. Was Frauenkarrieren in der Wissenschaft nach wie vor erschwere, Geschlechterklischees, männliche Netzwerke und fehlende Vorbilder. Sagt Franziska Schulz von der Gleichstellungsstelle der HAW Kiel. Dass Parität möglich ist, zeigt die Europa-Universität in Flensburg mit rund 50% Professorinnen.
Aktuelles aus Norddeutschland. Hier auf NDR Info immer gegen 10 nach. 11:15 am Mittwochvormittag. Das heißt, es wird natürlich längst wieder gesprungen, gelaufen und gefahren. Und das zum Teil im strahlenden Sonnenschein in Italien. Hat der nächste Wettkampftag bei den Olympischen Spielen begonnen. Der Tag, nachdem das deutsche Team Platz 2 im Medaillenspiegel erobert hat. Wo heute die nächsten Chancen liegen und wie die Wettkämpfe bisher an diesem Vormittag laufen, das hören Sie gleich bei uns hier auf NDR Info. Davor unser aktueller Überblick und da bringt uns Emily Seidel jetzt auf den Stand.
Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder gehen die Verhandlungen heute in Potsdam in die dritte Runde. Die Gewerkschaften Verdi und DBB verlangen für die Beschäftigten 7% mehr Geld im Monat, mindestens aber 300 Euro zusätzlich. Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Hamburgs Finanzsenator Dressel, sprach auf NDR Info von astronomisch hohen Forderungen. Er forderte die Arbeitnehmerseite zum Entgegenkommen auf. Der Verdi-Vorsitzende Wernicke erklärte dagegen auf NDR Info, die Länder dürften ihre Haushaltslage nicht arm rechnen. Bei der Lufthansa wird es morgen wegen eines Warnstreiks bundesweit wieder zu Flugausfällen und Verspätungen kommen. Die Vereinigung Cockpit hat die Piloten aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, die Kabinengewerkschaft UFO, die Flugbegleiterinnen und Begleiter. Die Lufthansa hat mitgeteilt, Gäste in jedem Fall automatisch zu benachrichtigen, wenn ihr Flug betroffen sein sollte. Sie kritisierte, dass die Gewerkschaften den Streik so kurzfristig angekündigt haben. Im Westen Kanadas sind bei einem bewaffneten Angriff 9 Menschen erschossen worden. 7 von ihnen kamen in einer Schule in dem Ort Tumbler Ridge ums Leben. 2 weitere Leichen wurden in einem Wohnhaus entdeckt. Tatverdächtig ist eine Frau, die sich vermutlich selbst getötet hat. Insgesamt wurden nach Polizeiangaben 27 Menschen verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Und das Wetter in Norddeutschland. Viele Wolken, ab und zu Regen, ganz im Norden auch mit Schnee bei 1 bis 9 Grad. Das war der kurze Überblick und nun weiter mit Sebastian Ottowitz.
Vielen Dank, Emily Seidel. Jetzt ist es 11.16 Uhr.
NDR Info. Sport.
Das Wichtigste bei den Olympischen Spielen ist nicht zu gewinnen, sondern daran teilzunehmen, wie auch das Wesentliche im Leben nicht der Sieg, sondern das gute Kämpfen ist. Das hat einst Pierre de Coubertin gesagt. Er ist der Vater der modernen Olympischen Spiele. Stephanie Lavoie.
Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke? Leider gerät er nur allzu oft in Vergessenheit. Zugegebenermaßen schielen auch wir gerne aufs Edelmetall. Im Deutschen Haus wurden schon einige Medaillen gefeiert, ebenso die Teilnahme an diesen Spielen. Martin Roschitz hat sich bei zünftiger Stimmung dort umgeschaut.
In Cortina trifft man sich abends im Deutschen Haus. Seit Calgary 1988 der zentrale Anlaufpunkt des Deutschen Olympischen Sportbundes für Sponsoren, Medien, Politiker und Sportler. Rodel-Olympiasieger Max Langenhahn aus Thüringen lässt sich Bier und Brezen im bayerischen Kufenstüberl schmecken.
Ist halt einfach als Sportler das traumhaft Schönste, hier reinzukommen und zu feiern mit allen. Mega geil. Und ich freue mich da riesig für jeden Abend, den ich hier verbringen darf.
Nebenan wird's laut. Die nächste Rodlerin ist im Anmarsch. Rund 300 Gäste bilden ein Spalier für die neue Olympiasiegerin Julia Taubitz. Auch wenn es so scheint,
an dieser Stelle müssen wir einmal ganz kurz unterbrechen für einen wichtigen Blick auf die Straßen. Achtung, ein Falschfahrer ist unterwegs auf der B103 zwischen Warnemünde und Reutershagen in Rostock. Da kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der B103 zwischen Warnemünde und Reutershagen in Rostock. Ein Falschfahrer. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Und jetzt gehen wir wieder zurück zur Party gestern Abend im Deutschen Haus.
Ule Taubitz ist gar nicht die, die immer lacht. Die Kehrseite der Medaille hat sie vor 4 Jahren in Peking gesehen, wo sie als große Favoritin stürzte und der Traum zum Trauma wurde.
Ja, es ist richtig cool, aber es waren auch 4 harte Jahre, muss ich sagen. Es waren wirklich viele traurige Momente auch dabei, Momente des Zweifelns. Und dass das jetzt natürlich also so funktioniert hat, das ist einfach unbezahlbar. Und da bin ich so unendlich dankbar für die ganzen Leute, die mich da unterstützt haben.
Auch die sind alle hier und heute wird gefeiert. Mit Lamm, Heilbutt und Erdbeertorte.
Ja, ich brauche erstmal einen kalten Aperol und muss mich umziehen, weil mir ist unendlich warm.
Da kann Jule Taubitz gleich mit dem neuen Skistar Emma Eicher anstoßen, die in der Teamkombination schon ihr zweites Silber in Cortina geholt hat.
Ein Zweigeteilchen kann man sicher trinken.
Na klar, zusammen mit Kira Weidle-Winkelmann. Man kommt sich näher im Deutschen Haus. Der Blick von Emma Eicher bleibt an Rodler Max Langenhahn hängen. Beide haben schon am Sonntag hier zusammen gefeiert. Und Olympiasieger Langenhahn trägt auch an diesem Abend seine Medaille um den Hals.
Die goldene ist schon richtig schön, muss ich sagen.
Hast ja noch ein paar Chancen.
ja, ich werde mich auf mein Skifahren konzentrieren und dann sieht man, was passiert.
Max Langenhahn traut Emma jedenfalls alles zu.
Sie kann alles, sie hat alles, sie hat schon 2 Medaillen so. Ich stehe hier mit einer, also was will ich sagen? Ich schaue einfach nur hoch zu Emma und ich, ja, einfach habe großen Respekt dafür, dass sie da in jeder Disziplin an den Start geht und so abreißt. Also ich finde es einfach so geil für heute. Kira, Emma, cool. Und dann jetzt natürlich die Krönung mit Jule. Was wollen wir als Team Deutschland mehr?
3-mal Gold, 2-mal Silber, 1-mal Bronze. Nur Norwegen ist besser im Medaillenspiegel. Und so soll es auch bleiben. Denn es soll ja auch noch viele Partys geben im Deutschen Haus.
Gold für Deutschland, Julia!
Medaillen gibt es heute unter anderem bei den nordischen Kombinierern. Das Springen haben die Männer bereits hinter sich. Edgar Endres hat einen spannenden Wettbewerb gesehen.
Das wird ein brutal mörderisches Rennen ab 13.45 Uhr. Alle Favoriten eng beieinander, aber von den Top-Favoriten keiner vorne. Überraschend führt Christian Ilves aus Estland mit 15 Sekunden Vorsprung auf Thomas Rettenecker, ein Österreicher. Und dann die Deutschen mit Vinzenz Geiger auf 8, mit Johannes Ritzek auf 12 und Julian Schmidt auf 13 mit einem Abstand von knapp 30 bis 45 Sekunden. Komplett im Rennen über die 10 Kilometer. Die werden sicherlich einen Zug bilden, auch mit Jens Loras Oftebrö, mit Johannes Lamparter oder Ilka Herola. Alles sehr starke Langläufer, um dann eben nach vorne zu jagen. Und es wird sicherlich auf einen Zielsprint ankommen. Christian Ilves geht zwar mit 15 Sekunden Vorsprung in die Loipe, aber die Favoriten werden wohl bald aufschließen können.
In wenigen Minuten beginnt in Bormio der Super-G der Männer. Auf der berüchtigsten Pista Stelvio kämpfen die weltbesten Speed-Spezialisten um die Medaillen. Simon Jocher und Anton Grammel sind da wohl nur Außenseiter, oder André Siems?
Sie werden sich sicherlich auch eine Pizza gegönnt haben in den Tagen, in den letzten. Aber ja, völlig richtig. Sie sind natürlich die Außenseiter. Warum? Weil die Schweizer und vor allen Dingen auch die Österreicher und Italiener einfach ein bisschen zu stark sind. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die heute eine realistische Chance haben, die Deutschen da irgendwie vorne reinzufahren. Wir dürfen nicht vergessen, trotzdem, dass Simon Jocher kurz vor der Jahreswende hier sein bestes Weltcup-Ergebnis geholt hat. Also nicht auf der Stelvio, sondern in dieser Disziplin. Er ist nämlich Fünfter gewesen und hat damit damals die Olympianorm dann auch klar gemacht. Fühlt sich eigentlich auf der Stelvio auch sehr wohl. Das ist so das Gelände, das er gerne mag. Vor allen Dingen von dort, wo gestartet wird, sind schon ein paar Schlüsselstellen weg und rausradiert. Das bedeutet, dass es alles nicht mehr ganz so schlimm ist wie noch bei der Abfahrt. Ist übrigens auch noch ein zweiter Deutscher dabei, Anton Grammel, normalerweise ein Riesenslalom-Spezialist, der sich aber eine zweite Disziplin gesucht hat und deswegen jetzt auch im Super-G starten wird. Er wartet noch und sucht noch nach einem richtig starken Riesenslalom-Ergebnis. Aber ich bin mir sicher, die Schweizer, die Italiener und die Österreicher werden die Medaille unter sich ausmachen.
Pizza, gutes Stichwort zur Mittagszeit. Nach Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart hat es auch der SC Freiburg ins Halbfinale des DFB-Pokals geschafft. Der Sportclub hat sich bei Hertha BSC im Elfmeterschießen durchgesetzt. 5:4 das Ergebnis. Heute Abend folgt das abschließende Viertelfinale Bayern München gegen RB Leipzig. Zu sehen ist die Partie live im Ersten. Die Auslosung für das Halbfinale findet am 22. Februar statt.
Stephanie Lavoie aus unserer Sportredaktion. Dieser 11. Februar ist für den Iran ein besonderer Tag, ein Wendepunkt. Er markiert das Ende der Schah-Herrschaft, die iranische Revolution. Die Islamische Republik wurde gegründet heute vor 47 Jahren. Das soll auch jetzt gefeiert werden, wenn es nach dem Regime in Teheran geht. Der oberste Führer, Ayatollah Ali Khamenei, hat zu Kundgebungen aufgerufen, um diesen Jahrestag zu feiern. Es gab schon Feuerwerk gestern Abend. Und all das nur wenige Wochen, nachdem eben jene Führung die riesigen Proteste im Land niederschlagen ließ, mit aller Gewalt. Die Führung ließ mutmaßlich mehrere 10.000 Frauen, Kinder, Männer ermorden. Zugegeben, seitdem ist die Lage der Menschen im Iran ein wenig aus unserem Fokus gerückt. Wir wollen den heutigen Tag aber nutzen, um das zu ändern, uns wieder einen Einblick und Eindruck zu verschaffen mit Gilda Sahebi. Sie ist Journalistin und Iran-Kennerin und ich konnte heute früh mit ihr sprechen. Feiern wird verordnet, aber für die allermeisten im Iran ist das doch blanker Hohn. Was geht da heute vor sich im Land?
Ja, ich glaube, genau so muss man das bezeichnen als Blankenhuhn. So empfinden das sehr viele Menschen auch. Dieser 11. Februar ist tatsächlich schon seit Jahren immer ein Tag, an dem das Regime behauptet, dass die Bevölkerung hinter ihm stünde, dass es kraftvoll sei, dass es machtvoll sei. Das ist schon seit Jahren Inszenierung, weil die Bevölkerung schon seit Jahren nicht mehr hinter dem Regime steht. Und jetzt hat sich tatsächlich seit den Massentötungen im Januar noch mal etwas so stark verändert, wie ich das bisher noch nicht beobachtet habe im Land. Die Stimmung ist wirklich eine andere. Also war es vorher auch Wut, auch das Gefühl oder der Wille, nicht mehr in diesem Land zu leben, das Regime zu stürzen, so ist es jetzt wirklich tiefste, tiefste Abneigung, Wut. Man möchte sich rächen. Sehr viele Menschen haben Kinder verloren, Angehörige verloren. Es gibt kaum Familien, die nicht jemanden kennen, mindestens bei dem jemand getötet wurde, das Kind getötet wurde. Und so ist es jetzt. Also eine Person sagte mir, diese Lügen sind gerade nicht auszuhalten. Also der iranische Außenminister war ja auch bei CNN kürzlich und hat also gelogen, was das Zeug hält. Und das ist für die Menschen wirklich schwer zu ertragen.
Wut und ja, die Sehnsucht nach Rache, wie Sie das beschreiben. Was hat sich denn aber im Alltag der Menschen getan? Was bekommen Sie da inzwischen mit, nachdem die Proteste so massiv niedergeschlagen wurden?
Also eine Person meinte zu mir, dass man eben, egal wo man hingeht, dass es man auf Menschen trifft, die jemanden verloren haben. Also er sagte, er ist wieder zurück zur Arbeit gegangen. Also es müssen die Menschen ja auch machen. Der Ursprung dieser Proteste war ja die wirtschaftliche Lage. Also die Menschen, der Großteil der Menschen kann sich kaum noch die grundlegendsten Lebensmittel leisten. In einem Land, das eigentlich reich ist, sehr, sehr reich an Rohstoffen, an Öl, an Gas. Und so versuchen viele Menschen, so gut es geht, ihrem Alltag nachzugehen. Und er sagte eben, er ist zurück ins Büro gekommen und vier seiner Kollegen hatten einfach jemanden verloren. Jemand wurde getötet. Und so kann, also es ist eine Parallelität im Grunde. Das Leben muss weiterlaufen und gleichzeitig hat sich alles verändert. Ich glaube, das ist so, kennt man vielleicht aus seinem Alltag, wenn ein großer Schmerz, wenn vielleicht ein Verlust passiert ist und man macht weiter, aber es ist immer da, es ist immer im Hinterkopf und so kann man es, glaube ich, beschreiben.
Diese Ermordung von mutmaßlich Zehntausenden, das war ja ursprünglich auch der Anlass für die US-Regierung, zum Beispiel einen Flugzeugträger in die Region zu verlegen, der Führung im Iran zu drohen. Jetzt aber verhandeln beide Seiten. Dass bei den vergangenen Gesprächen zwischen der iranischen Führung und den USA diese Morde an der iranischen Bevölkerung dann gar kein Thema waren. Wie hart hat das wiederum die Menschen im Iran getroffen?
Ja, sehr hart. Tatsächlich, was mich auch wundert, ist es immer noch so, dass viele Menschen glauben, dass die Amerikaner eingreifen werden, also dass die US-Regierung intervenieren wird. Ich glaube, das kommt einfach aus dieser Hoffnungslosigkeit. Also ganz viele haben mir eben gesagt, wir haben alles getan, wir sind mit bloßen Händen auf die Straßen gegangen. Und gegen ein Regime, das uns einfach in Massen getötet hat, was sollen wir noch tun? Also jetzt rauszugehen, meinte eine Person, das gleiche einem Todeswunsch. Und dass da dieses Gefühl vielleicht sein muss, dass man denkt, irgendjemand wird uns helfen, das überrascht mich, glaube ich, nicht. Deswegen ist der Glaube an die USA gerade immer noch da bei vielen, bei anderen natürlich nicht. Aber tatsächlich, dass jetzt einfach wieder so verhandelt wird, ist natürlich für das iranische Regime ein komplettes Geschenk, weil sie wieder sich auf der Weltbühne präsentieren können, weil sie so tun können, als seien sie irgendwie eine normale Repräsentation eines Staates und das sind sie einfach nicht. Aber es hilft ihnen, das wieder tun zu können.
Das hilft ja zumindest nach außen, aber nach innen hin ist diese große Kluft zwischen der Führung und der Bevölkerung da. Wir haben das ja immer wieder schon erlebt in den vergangenen Jahren bei großen Protestbewegungen, dass dieses Regime ins Wanken gerät, aber dank der Brutalität dann nicht fällt. Ist dieses Regime von innen einfach nicht zu stürzen?
Das ist die große Frage. Also manche Menschen sagen ja, andere, und auch das war sehr überraschend, haben gesagt, wir müssen uns jetzt bewaffnen. Es geht nicht anders. Und das sagen Menschen, die das vorher nicht geglaubt haben. Also eine Person hatte mir gesagt, ich war nie dieser Meinung, aber wie anders sollen wir denn gegen dieses Regime gewinnen, wenn sie Waffen haben und Menschen nicht mal als Menschen behandeln und wir nicht? Wie das praktisch möglich ist, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Das ist ein hochkontrollierter Staat, also Drohnen kreisen über die Städte, überall stehen Kontrollposten. Aber sozusagen, das ist auch was Neues, dass wirklich Menschen aus der Mittelschicht sagen, die jetzt nie was mit Waffen zu tun hatten, die sagen, wir müssen uns bewaffnen. Ob das möglich ist, gegen dieses hochgerüstete Regime, also anstatt, dass das Regime sein Geld in Wirtschaftsprogramme steckt oder dass es den Menschen besser geht, steckt es das ja in Rüstung. Und das sieht man eben auf den Straßen.
Gibt es denn eine Bewegung oder kann es die überhaupt geben, die sich bildet, eine Art organisierte Opposition im Land?
Das geht ja nicht. Also eine organisierte Opposition wird ja genau seit Jahrzehnten verhindert, indem eben sobald irgendeine Person heraussticht, die vielleicht Menschen hinter sich bringen kann, getötet wird, ins Gefängnis gesteckt wird. Das hat das Regime systematisch immer zu verhindern versucht. Natürlich gibt es trotzdem Verbindungen und Netzwerke. Die kann man aber nicht vergleichen mit einer organisierten Opposition. Und das ist übrigens auch der Grund, warum das Regime das Internet komplett blockiert hat und dann erst getötet hat, damit es genau jegliche Arten von Verbindungen auch noch sprengt. Also einmal natürlich, dass keine Informationen nach draußen kommen, aber auch, dass es die Verbindungen untereinander nicht mehr möglich sind. Also es geht dem Regime einfach nur um Spaltung und darum, die Menschen hoffnungslos zu machen, klein zu machen. Und es gibt eben Berichte, die ich auch für glaubhaft halte, dass das Regime das Internet auch gar nicht mehr ganz normal öffnen möchte. Und das ist natürlich auch eine große Gefahr für die Zukunft.
Es gibt gar keine Möglichkeit, eine Opposition im Land zu bilden. Bei den jüngsten Protesten haben wir immer wieder auch Rufe gehört nach dem ältesten Sohn des 1979 gestürzten Schahs. Der ist ja nicht im Land. Welche Bedeutung kann er haben oder hat er vielleicht schon für die Menschen?
Ich finde es ganz schwer zu sagen, weil einfach es gibt natürlich im Iran keine unabhängigen Umfrageinstitute, wo man irgendwie rausfinden kann, wie viele Menschen unterstützen ihn. Was ich sagen kann, ist, dass ich selbst auch mit Menschen gesprochen habe, die gesagt haben, vielleicht kann er uns helfen. Und die aber gesagt haben, ich bin mit ihm ideologisch gar nicht überein oder so, aber es muss jemanden geben, der vielleicht von außen uns helfen kann. Und ich glaube, dass das bei vielen Menschen der Fall ist. Es scheint so, als sei das besonders bei jüngeren Menschen der Fall. Es wurde bei Protesten auch sein Name gerufen. Es gibt gleichzeitig auch sehr viel Misstrauen gegenüber ihm, gerade von ethnischen Minderheiten, weil er eben auch sehr eindeutig nationalistisch spricht. Also er selbst sagt, er will nur den Übergang gestalten, aber ehrlich gesagt weiß man das einfach nicht, was er will und was auch wie groß die Unterstützung in der Bevölkerung ist für ihn.
Das ist die Einschätzung der Journalistin Gilda Sahebi. Sie ist ausgewiesene Iran-Kennerin.
NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
Um 11.32 Uhr mit Emilie Seidel. Im öffentlichen Dienst der Länder verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaften von heute an wieder über einen neuen Tarifvertrag. Dabei geht es um Beschäftigte etwa von Universitätskliniken, Hochschulen, Polizei, Schulen und Kitas sowie Länderbehörden. Verdi-Chef Wernicke sagte auf NDR Info, es gebe eine ganze Reihe von Punkten, bei denen man noch auseinanderliege.
Wir fordern eine soziale Komponente, damit insbesondere die nicht so hohe Einkommen haben, im öffentlichen Dienst besonders berücksichtigt werden. Das lehnen die Arbeitgeber bislang ab. Wir fordern eine gute Übernahmeregelung für Auszubildende im erlernten Beruf. Das lehnen die Arbeitgeber bislang ab. Wir haben immer noch Unterschiede zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland im Tarifvertrag. Das ist natürlich überhaupt gar nicht mehr zu erklären, mehr als 35 Jahre nach der Wiedervereinigung. Wir wollen Studierende, studentisch Beschäftigte, das sind immerhin 300.000 Länderbeschäftigte, die gar keinen Tarifvertrag haben, unter den Tarifschutz stellen. Das lehnen die Länder bislang ab, um nur mal ein paar Punkte zu nennen. Das heißt, wir haben noch richtig viel Diskussions- und Verhandlungsbedarf.
Verdi-Chef Wernicke auf NDR Info. Die Gewerkschaften verlangen insgesamt 7% mehr Geld im Monat, mindestens aber 300 Euro zusätzlich. Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Hamburgs Finanzsenator Dressel, wies die Forderungen ebenfalls auf NDR Info zurück. Sie seien astronomisch hoch, so der SPD-Politiker.
Was ich jetzt erwarte, ist auch, dass die Arbeitnehmerseite, die Gewerkschaften, auch von ihren Maximalforderungen Abstand nimmt. 7% mit diesem Mindestbetrag, mit auch vielen Nebenforderungen auf 12 Monate gerechnet, das ist in der Zeit für die Länder nicht leistbar. Wir müssen schon ein bisschen uns gegenseitig entgegenkommen, damit wir zu einer Lösung kommen. Ich möchte eine Lösung jetzt in diesen 3 Tagen. Und insofern, wir sind gesprächsbereit, aber die andere Seite muss sich auch bewegen.
Hamburgs Finanzsenator Dressel auf NDR Info. Russland hat die Energieinfrastruktur der Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnen angegriffen. In der Region Saporischschja waren zwischenzeitlich mehr als 11.000 Menschen ohne Strom. In der Region Charkiw wurden nach ukrainischen Angaben mindestens 4 Zivilisten getötet, unter ihnen 3 Kleinkinder. Sie seien tot aus den Trümmern eines Hauses geborgen worden. Insgesamt setzte die russische Armee nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe 120 Drohnen ein. Mit ähnlich vielen unbemannten Flugkörpern hat die Ukraine in der Nacht Russland angegriffen. In der Region Wolgograd ging eine Fabrik in Flammen auf. Verletzt wurde offenbar niemand. Israels Regierungschef Netanyahu ist heute zu Gast im Weißen Haus bei US-Präsident Trump. Bei den Gesprächen soll es vor allem um die Verhandlungen der USA mit dem Iran gehen. Aus Washington, Carsten Kühntop.
Offiziell wollen die USA und Israel dasselbe. Der Iran muss die Anreicherung von Uran im eigenen Land vollständig einstellen. Die Zahl und Reichweite der ballistischen Raketen des Iran muss beschränkt werden. Und Teheran soll die Unterstützung für bewaffnete Gruppen im Nahen Osten einstellen. Aber in den letzten Tagen gab Trump gemischte Signale dazu, was er für einen Deal mit dem Iran akzeptieren könnte. Er deutete an, dass er unter Umständen offen ist für eine Übereinkunft, bei der es nur um das Atomprogramm geht, aber nicht um die Raketen. Vermutlich ist Netanyahu jetzt beunruhigt. Er dürfte versuchen, Trump wieder auf Kurs zu bringen. Israel hält die iranischen Raketen für genauso gefährlich wie das Atomprogramm.
Bundesverkehrsminister Schnieder legt heute Eckpunkte seiner geplanten Führerscheinreform vor. Ziel des CDU-Politikers ist es, die Kosten für die Fahrausbildung zu senken und gleichzeitig keine Abstriche bei den hohen Standards der Verkehrssicherheit zu machen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Betül Sarikaya.
Der Bund braucht für eine Reform die Zustimmung der Länder. Entscheidungen könnte es auf der Verkehrsministerkonferenz Ende März geben. Ein Führerschein der Klasse B kostet derzeit bis zu 3.500 Euro und mehr. Die Preistreiber sind vielfältig, genannt werden unter anderem die hohen Prüfungsgebühren, die nicht an die Fahrschulen gehen. Seit den Ankündigungen Schnieders ist laut Fahrlehrerverbänden die Zahl der Anmeldungen eingebrochen. Viele potenziell neue Fahrschüler warten ab, bis der Führerschein günstiger wird.
Viele Flüchtlinge werden bundesweit vorerst nicht mehr für kostenlose Integrationskurse zugelassen. Die Einsparungen durch den Bund stoßen auf massive Kritik, unter anderem in Hamburg. Bildungssenatorin Bekeres sagte, der Stopp sei politisch, menschlich und wirtschaftlich nicht nachvollziehbar. Die bundesfinanzierten Kurse gehörten zu den wichtigsten Instrumenten, um Zugewanderte sprachlich auf Ausbildung, Beruf und Studium vorzubereiten. Auch Hamburgs Sozialsenatorin Schlotzhauer warnte, die Entscheidung verbaue vielen ihre Zukunftschancen und für Unternehmen werde es schwieriger, Arbeitskräfte zu finden. Laut Bundesinnenministerium sollen künftig vor allem Menschen gefördert werden, die bleiben. Als Grund für die Beschränkungen werden hohe Kosten angeführt. Das waren die Nachrichten.